der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Christian Haul von der BASF und Philipp Ketterer von WEGA. Ihr beide leitet gemeinsam den gemeinsamen Arbeitskreis 4.18.4 von NAMU und ZVEI zum Thema Identity and Access Management on Automation Devices und habt mit diesem Arbeitskreis im Januar 25, also gerade erst, die NAMU-Empfehlung 201 herausgegeben. Bevor wir in die Themen einsteigen, lieber Christian, lieber Philipp, bitte stellt euch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Christian, magst du anfangen?
Ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll. Mein Weg durch die BASF war schon ein bisschen länger. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren hier, habe mal in der IT angefangen, mag das immer gar nicht verraten. Ich bin eigentlich Wirtschaftsinformatiker. Habe also ganz viel IT- und Softwarearchitekturen gemacht, verteilt und vernetzte Systeme. Mache über 10 Jahre jetzt IT-Security und habe globale Security-Architectures gemacht. Die letzten 5 Jahre, die kommen also eigentlich da auf die 10 noch drauf, bin ich in dem Bereich Prozessautomatisierung tätig und bin jetzt Teil des globalen Expertenteams für Prozessautomatisierung oder Sicherheit in der Prozessautomatisierung. Meine Steckenpferde sind eigentlich so Netzwerk, Firewalling, aber auch PKI und damit Identity and Access Management.
Da muss ich kurz reinhaken. Wir haben immer versprochen, dass wir auflösen. PKI, Public Key Infrastructure.
Genau, Zertifikate kennt jeder von vom Webbrowser, ist ja inzwischen fast alles HTTPS. Das S steht für Secure und damit, dass die Verbindung über ein Zertifikat abgesichert ist, sich das Gegenüber also stark authentifiziert, dass klar ist, dass die Bank, mit der ich da glaube zu reden, auch wirklich die Bank ist, weil eine sogenannte Third Party, jemand das beglaubigt hat, dass das wirklich die Bank ist.
Dann würde ich weitermachen. Danke, Christian, für die Überleitung. Ja, ich bin Philipp, ich bin Produktmanager bei der WEGA, bin auf der einen Seite mit einem Kollegen zusammen zuständig für das Portfolio Steuergeräte, also alles, was irgendwo auch mit Kommunikation mit unseren Sensoren, die wir auch vertreiben, zu tun hat. Und auf der anderen Seite habe ich von Anfang an, seit ich hier dabei bin bei der WEGA, das Thema Cybersecurity unter meiner Verantwortung. Bin seit 3 Jahren dabei, also habe noch nicht so viel Erfahrung wie der Christian oder viele andere in der OT-Security-Bubble. Aber habe, glaube ich, in der Zeit viel, viel dazulernen dürfen und mir viel Know-how angeeignet. Und ja, bin sehr gespannt auf den weiteren Podcast und auf die Fragen, die ihr für uns vorbereitet habt.
Ja, Christian, Philipp, vielen Dank für eure Vorstellung. Was genau versteht ihr denn unter Identity and Access Management von Automation Devices? Und warum hat sich euer Arbeitskreis damit beschäftigt?
Ja, Identity and Access Management, die beiden großen Fragen, wer bist du und was darfst du, bewegen uns eigentlich ständig. Organisationen ändern sich, damit ändert sich auch das, wer alles berechtigt ist, also wer etwas darf und wer überhaupt mitspielen darf. Und dazu kommen dann auch noch die steigenden regulatorischen Anforderungen. Im Prinzip ist das Ganze in der IT ein gelöstes Problem. Wenn wir über die OT reden und auch speziell über Geräte, Feldgeräte, dann stellen wir aber fest, dass wir ein bisschen andere Voraussetzungen haben. Die Randbedingungen stimmen nicht. Wir haben keine Vernetzung oder nur eine sehr lokale Vernetzung. Wir haben andere Lebenszyklen. Wir haben andere Anforderungen an Verfügbarkeit. Wir haben auch nicht die Leistungsfähigkeit der Geräte. Wir können jetzt nicht so einen AMD Ryzen-Prozessor mit dem vergleichen, was wir vielleicht in einem ex-geschützten Temperatursensor irgendwo haben. Und deswegen sind die Lösungen aus der IT nicht eins zu eins übertragbar.
Ich ergänze gern noch, also für uns auf Feldgeräte-Herstellerseite, Christian hat es schon angedeutet, haben wir natürlich auch die Herausforderung, dass wir in Zukunft in unseren Feldgeräten nachweisen wollen, wer wann welche Änderung in einem Feldgerät vorgenommen hat. Wann Änderungen vorgenommen wurden und welche Änderungen vorgenommen wurden, können wir heute schon nachweisen. Das können wir schon lange, machen wir auch schon lange in den internen Speichern von unseren Geräten. Nur eben die Frage, wer dahinter steckt, die können wir aktuell theoretisch beantworten, aber in der Breite im Feld nicht. Dazu kommt natürlich auch das, was Christian erwähnt hat, die regulatorischen Anforderungen, die uns als Hersteller natürlich betreffen. Und wir wollen natürlich auch unsere Kunden, die Anlagenbetreiber, dabei unterstützen, dass Anlagen secure betrieben werden können, nicht nur safe, weil Seal, also Safety, gibt es schon lange, aber Security in Feldgeräten steckt meiner Meinung nach auch immer noch in den Kinderschuhen. Und unser gemeinsamer Arbeitskreis, der AK4184 Dana Moore, ist dadurch auch entstanden, weil ich zu Beginn meiner Zeit bei Vega viele Auswärtstermine hatte und vielen Leute eigentlich dieselbe Frage gestellt habe, wie kann man sowas im Feld umsetzen? Also wie, liebe Kunden, möchtet ihr das in Zukunft gelöst bekommen? Und dabei bin ich dann unter anderem auf Christian gestoßen und auf viele andere, die diese Frage auch umtreibt. Also ich glaube, wir können auch nachher noch mal ein bisschen genauer auf den AK4184 eingehen, wie er sich zusammensetzt. Aber eben für uns ist so die Kernfrage, wer macht wann welche Änderungen an Feldgeräten?
Und gerade wenn wir so Richtung GMP, also Good Manufacturing Practice, gehen, was ja gerade für die Pharmaindustrie oder für die Lebensmittelindustrie relevant ist, dann geht eben ganz viel über diese Nachweispflichten. Wer hat wann was gemacht, warum? Und das ist heute schwer zu beantworten.
Jawohl, den Wunsch nach einem Audit-Trail für Feldgeräte, den habe ich auch von Pharma-Seiten schon gehört.
Jetzt habt ihr den Bogen schön gespannt und ich versuche es mal ein bisschen pointiert darzustellen. Das ist ja extrem breit. Auf der einen Seite sprecht ihr die Technik-Nerds an, die ganz tief in OT und IT rein müssen, um die Aufgabe lösen zu können. Auf der anderen Seite habt ihr die Benutzer, die klare funktionale Anforderungen haben, aber nicht zwingend ganz tief in der Technik drinstehen. Deswegen die konkrete Frage, was sind denn genau eure Ziele? Was wollt ihr erreichen und wer gehört zu euren Zielgruppen? Wen wollt ihr ansprechen?
Ja, sehr gute Frage. Ziele würde ich mal damit anfangen, bevor wir auf die Zielgruppen eingehen. Also ein kurzfristiges Ziel haben wir natürlich schon erreicht mit der Veröffentlichung der NE 201, die gerne jeder lesen darf und anschauen darf. Die NE 201 ist ein Anforderungsdokument, also unterscheidet sich auch ein bisschen von klassischen Namur oder ja, Namur-Empfehlungen und Namur-Dokumenten. Also ist wirklich ein Anforderungsdokument, das sich an Use Cases orientiert und natürlich auch an den Anforderungen der, ich nenne es mal, Bibel der Security, der IEC 62443. Und da eben die typischen Use Cases im Feld aufzeigt, wo Identitäts- und Zugriffsmanagement notwendig wird oder auftaucht. Ein zweites Ziel, an dem arbeiten wir gerade mit Hochdruck, da sind wir kurz davor, das zu erreichen. Und zwar haben wir Ende letzten Jahres angefangen, ein Proof of Concept zu machen. Das heißt, wir haben uns Kern-Use Cases aus der NE 201 rausgegriffen und ja, ein Konzept erstellt, anhand dessen wir einen technischen Beweis aufgeführt haben, dass wir das nachweisen können auf Feldgeräte, Hardware-Seite, dass eben ein Identitäts- und Zugriffsmanagement abbildbar ist mit im Feld existierender Hardware. Und für mich persönlich ist ein langfristiges Ziel, auf das wir auf das ich hinarbeite und auch eigentlich die ganze Arbeitsgruppe, dass wir die Erkenntnisse, die wir jetzt aus der Anforderungsseite, also im NE 201 Ursprungsdokument gesammelt haben und in dem Proof of Concept, die Erkenntnisse, die technischen, dass wir das kombinieren und hoffentlich irgendwann in einen Standard packen können, der dann nicht nur für die Automatisierungsbranche, nicht nur für die Prozessindustrie interessant ist, sondern eben auch industrieweit für weitere Branchen, Maschinenbau oder Ähnliches, auch interessant werden kann.
Interessanterweise wird Security ja immer als Neinsager verstanden. Weil jetzt Security kommt, wird irgendwas komplizierter. Aus meiner Sicht muss das gar nicht so sein. Eigentlich gute Security ist genau das Gegenteil. Das macht Sachen komfortabler. Ich meine, heute sind wir es gewohnt, Pins einzugeben, um uns zu legitimieren, dass wir irgendwelche Änderungen machen können. Aber stellen wir uns vor, wir würden das so machen wie das Bezahlen an der Supermarktkasse, dass wir da einfach nur unsere EC-Karte davor halten, RFID. Vielleicht sogar als Armband, dass ich die gar nicht erst aus dem Portemonnaie oder sonst wo herholen muss, dann ist es auf der einen Seite bequemer. Ich muss da keine PIN eingeben. Ich muss nicht darauf achten, dass jemand zuguckt. Ich muss mir das nicht merken. Ich muss mir nicht 5 unterschiedliche PINs merken. Und sicherer ist es auch, denn ja, es kann mir keiner über die Schulter schauen und sich die PIN merken, die da auch benutzen, sondern er braucht dieses physische Token, diese EC-Karte, die er dann davor hält. Und das ist auch so ein bisschen unser Ziel. Wir haben uns angeschaut, in welchen Situationen haben wir diese Legitimation. Und wir haben gesehen, ganz oft geht es ja darum, dass wir mit einem mobilen Gerät, einem Tablet, einem Telefon, ein Feldgerät konfigurieren. Da ist irgendwie so eine Software drauf, mit der die Verbindung aufgebaut wird. Die kommt vom Hersteller, die kann bestimmte Sachen freischalten oder konfigurieren, die ich am Gerät selber gar nicht machen kann. Also ist die Idee, dass wir das nutzen und auf diese Art und Weise auch bei der Gelegenheit auch die Legitimation übertragen, die Berechtigung, dass ich das jetzt darf. Und das kann ich dann vorher auch als Teil meines Arbeitsauftrages elektronisch bekommen. Und letztendlich muss ich mich gar nicht weiter darum kümmern als Arbeiter. Ich gehe einfach an das Gerät dran, weil ich weiß, das ist heute mein Job und das funktioniert einfach. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und nach Möglichkeit auch, wenn ich tief unten im Tank bin und gerade kein Netz habe.
Danke, die Ziele sind damit klar. Zielgruppen habt ihr so ein bisschen implizit angesprochen. Wollt ihr die gerne nochmal zusammenfassen, an wen sich die NE richtet?
Also klar, die NE ist eine Namur-Empfehlung. Das heißt, an alle, die in der Namur aktiv sind beziehungsweise irgendwo Kontaktpunkte in Richtung Namur haben. Aber ich habe es schon angedeutet und der Christian hat es auch mit seiner Erklärung, finde ich, nochmal gut auf den Punkt gebracht. Es geht nicht nur um Prozessindustrie im klassischen Sinne. Es geht nicht nur um Chemieindustrie. Ich sehe da natürlich auch Zielgruppe, beispielsweise Wasserabwasserwirtschaft. Da haben wir viele, viele Anwendungen, wo Anwender im Feld offline sind. Das heißt, nicht unbedingt eine Netzabdeckung haben oder Geräte irgendwo in einer Pumpstation installiert sind, wo einfach keine Netzabdeckung vorhanden ist, wo kein Empfang ist. Oder irgendwo tief in einem Brunnen oder sonst irgendwas. Das heißt, wir sehen als Zielgruppe wirklich ganz breit gefasst die komplette Prozessindustrie. Aber, das hatte ich vorher schon erwähnt, wir sind auch in Abstimmung beispielsweise mit Vertretern von VDMA, anderen Verbänden von anderen Industrien. Also wir sehen das Ganze auch industrieweit, weil das ist ein Thema, was meiner Meinung nach in der breiten Industrie auch noch nicht richtig gefixt ist und teilweise auch noch gar kein Bewusstsein dafür da ist.
Ein ganz wichtiger Punkt, Dreh- und Angelpunkt eigentlich, ist ja die Unterstützung der Hersteller. Wir als Anwender können uns viel überlegen, wenn die Geräte das am Ende nicht implementieren. Deswegen für uns ist wichtig, dass die Geräte diese Fähigkeit gewinnen, aber auch, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Denn das bringt uns um. Wie viele verschiedene Hersteller haben wir in einer Anlage? Wir haben teilweise mehrere tausend Geräte, wenn das auch nur fünf unterschiedliche Hersteller sind und ich fünf unterschiedliche Systeme damit irgendwie verwalten muss, bringt mich das um. Ich brauche idealerweise als Anwender ein System, sie alle zu knechten.
Das klingt ja fast schon wie die perfekte Motivation, warum ihr die Aufgabe von Anfang an gemeinsam angegangen seid, seitens der Hersteller und Anwender. Gab es noch andere Gründe dafür?
Also der Christian hat den Hauptpunkt schon genannt. Es funktioniert nur, wenn Anwender und Hersteller zusammenarbeiten. Und eben, wenn wir aufhören, dass alle ihr eigenes Süppchen kochen, wenn alle ihre eigene Insel bauen, dann hat im Endeffekt niemand irgendwas gewonnen. Also ich hatte es vorher schon angedeutet, die technische Machbarkeit hat, glaube ich, jeder Feldgerätehersteller schon mal in irgendwelchen eigenen Laboren und Tests für sich selber bewiesen, dass man es kann auf der Hardware, die vorhanden ist. Aber eben die große Lösung fehlt. Es fehlt eine Lösung dafür, dass das über Hersteller hinweg oder über Kundengrenzen hinweg, über Anlagengrenzen hinweg auch funktionieren kann. Und genau das ist eigentlich so der Punkt, der uns motiviert hat, da eigentlich gar nicht großartig drüber nachzudenken, ob wir jetzt da als Hersteller und Anwender zusammenarbeiten oder ob verschiedenste Hersteller mitarbeiten. Also ich habe gerade mal parallel unsere NE aufgemacht und nochmal durchgezählt. Es ist ziemlich 1:1 Herstellerseite und Namur-Vertreter in unserer Arbeitsgruppe. Also das sind nicht nur wir von Vega vertreten, da ist beispielsweise E&H vertreten, ABB, Auma, Bayer, Vika, von Anwenderseite, Evonik, Lanxess, BASF natürlich. Aber also, was ich damit sagen will, es sind Vertreter von verschiedensten Firmen dabei und es ist einfach ein Bewusstsein da, dass wir hier zusammenarbeiten müssen und davon wegkommen müssen, dass eben, wie es der Christian schon so schön gesagt hat, jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Ich stelle mal eine ganz mutige Frage und locke euch mal aufs Eis mit der technischen Frage. Ich hatte mal einen Firmenvertreter bei mir, der gesagt hat, ja, über Bluetooth kann man Passwörter machen und dann damit das Problem lösen. Dann habe ich gesagt, guter Mann, wir haben 2000 Feldgeräte von 10 verschiedenen Firmen und wir haben 20 PLT-Handwerker im Betrieb. Das macht einige zigtausend Passwörter. Das kann doch nicht die Lösung sein. Wie habt ihr das Problem gelöst? Kann man das in 5 Sätzen beantworten?
Ich habe so eine Analogie, die ich immer gern dafür raushole. Für uns ist immer ganz wichtig, dieser Arbeitserlaubnisschein oder Permission to Work. Eigentlich setzen wir genau da an. Wir digitalisieren diesen Erlaubnisschein und befähigen die Geräte, diesen Erlaubnisschein zu prüfen. Und das war's dann eigentlich auch schon. Diese Erlaubnisscheine sind zeitlich begrenzt. Das kann das Gerät auch auswerten. Und damit ist es ganz klar umrissen, wann ich Zugriff auf ein Gerät bekomme und wann nicht. Und ich muss keine Passwörter irgendwie verwalten. Wie mache ich das mit dem Update eines Passworts, wenn ich 2000 Geräte habe? Ich mache ja dann nicht die Runde und ändere das. Und wenn ich jetzt, und das ist in der Regel der Fall, ich habe ja gar nicht 20 User-Accounts und 20 unterschiedliche Passwörter für ein Gerät, sondern diese 20 Techniker teilen sich ein Passwort pro Gerät oder für alle Geräte. Und wenn jetzt morgen einer von den 20 aufhört und ersetzt wird durch einen neuen, dann müsste ich eigentlich auf allen 2000 Geräten dieses Passwort ändern. Ja, das funktioniert nicht. Deswegen bleibt das Passwort bestehen. Wir wissen alle, dass das nicht gut ist. Und deswegen ist dieser digitale Erlaubnisschein eigentlich eine tolle Lösung, finde ich.
Ja, das ist anschaulich beschrieben, sozusagen ein Gerät ändern Erlaubnisschein. Wenn der dann nicht 35 Unterschriften braucht, dann kann das wirklich auch funktionieren. Ja, im Bereich der Security gibt es ja auch viele Normen, Standards, Regulierungen, die ihr kennt, die IEC 62444 habt ihr schon genannt. Was gibt es sonst noch für Standards, die ihr berücksichtigt habt oder berücksichtigen müsst?
Da gibt es natürlich zunächst erstmal die NE 131, das Standardgerät. Das definiert ein Passwort, eine PIN, was die Konfiguration schützt. Letztendlich bauen wir ja darauf auf. Nur, dass wir das jetzt individualisieren. Dann gibt es natürlich noch andere, die 62443 hast du schon genannt. Da wird ja definiert, dass es Nutzerkonten geben sollte, dass Nutzer identifiziert werden. Das gilt sowohl im Bereich der Service Provider als auch beim Gerätedesign, also in der 2.4 bzw. in der 3.3 gibt es dann die entsprechenden Regularien. Es gibt aber auch die Hinweise von der NIST, SP 882 in der Release 3. Da gibt es das Requirement Access Control. Dann findet sich auch zum Beispiel für Energiemanagementsysteme, da gibt es den Teil 8, rollenbasierte Zugriffskontrolle für Energiemanagementsysteme, die IEC 62351-8, die definiert auch so etwas. Natürlich, wenn du den Rahmen weiterspannst, was weiß ich, eine NIST SP 806-3 Digital Identities Guidelines, OPC UA Part 2 oder Part 6 definiert was, die ODVA definiert was, also da passiert momentan ganz viel in dem Bereich.
Ich würde es gerne noch ergänzen. Und zwar ist ja ein Thema, was uns auf Herstellerseite stark umtreibt. Also Marktzugangsregularien, die umgesetzt werden, in Kraft treten. Die Radio Equipment Directive ist da zu nennen für Funkanlagen beispielsweise. Oder was natürlich auch in aller Munde ist, aktuell CRA, Cyber Resilience Act. Sind natürlich auch Themen, die uns von unserer Seite da stark treiben. Und wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, ich bin ein Freund der 62443 und bezeichne sie auch gerne als Security-Bibel, weil da einfach jeder seine Aufgabe mitbekommt und jeder in die Verantwortung genommen wird. Also sowohl Hersteller als auch Integratoren als auch Anlagenbetreiber.
Vielen Dank für diese Aufzählung und die macht auch klar, dass es gut ist, wenn das ein gemeinsamer Arbeitskreis macht und wenn nicht jeder Betreiber und jeder Gerätehersteller anfängt, da selbst zu forschen.
Genau.
Philipp, du hast die 62443 positiv erwähnt. Sind diese Standards hilfreich oder sind die ein Ballast und könnt ihr die auch für die Geräte voll erfüllen oder gibt es dann doch Abstriche, die man machen muss?
Gut, die 62443 ist ja immer die Frage, auf welchem Level man einsteigen möchte. Gibt von 0 bis 4. Also wenn man relativ niedrige Anforderungen an sich selbst und seine Geräte hat, dann würde ich sagen, klar, kann man vollumfänglich erfüllen. Aber das ist ja nicht der Anspruch, den wir haben und da wollen wir auch nicht bleiben beziehungsweise nicht hinkommen, sondern wir wollen ja, das hatte ich vorher auch schon erwähnt, wir wollen ja zusammen mit unseren Kunden und mit den Anlagenbetreibern secure Anlagen in Zukunft haben. Und deswegen ist natürlich das langfristige Ziel, dass man Security Levels von 2 oder 3 locker erreicht. Und dafür brauchen wir natürlich auch solche Lösungen für das Thema, wer wann welche Änderungen an Geräten macht. Und die 62443 finde ich da eben sehr hilfreich. Ich habe auch andere Regularien erwähnt, die sehe ich im Moment für uns eher ein bisschen hinderlich, um wirklich inhaltlich an Themen weiterzukommen. Das ist beispielsweise der Cyber Resilience Act, weil der natürlich eine komplette Portfolioanalyse notwendig macht. Das heißt, wir müssen im Prinzip jedes Gerät, das wir herstellen, genau unter die Lupe nehmen, ob wir den Anforderungen entsprechen. Und die Vega ist dann noch ein relativ, in Anführungsstrichen, kleines Unternehmen, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit anderen, mit anderen Kollegen, die im Arbeitskreis auch aktiv sind. Die haben da nochmal ein ganz anderes Brett vor der Brust, aber auch bei uns ist es schon enorm, was da an Aufwand getrieben werden muss, um allein mal ein Bild zu bekommen, in welchem Umfang man von einem Cyber Resilience Act betroffen ist. Also das lähmt dann tatsächlich schon auch ein Stück weit.
Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir indirekt schon einiges gehört über Information Technology und das, was auf der Operational Seite als OT vorhanden ist. Das hat Unterschiede, es gibt Gemeinsamkeiten. Wie stark haben diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten eure Empfehlungen beeinflusst?
Ich habe eingangs schon gesagt, eigentlich ist das Thema verteilte Authentisierung und Autorisierung ein ganz altes Thema. Wir können zurückgucken in der IT, Radius, LAN-Manager, Kerberos. Danach sind irgendwann föderierte Systeme gekommen mit SAML, OAuth, OIDC, also OpenID Connect, um nur ein paar zu nennen. Und interessanterweise sehen wir in ganz vielen Standards, dass dort auf OAuth 2 bzw. dieses OpenID Connect verwiesen wird. Und gemeinsamer Teil davon ist dieses Token, dieses JSON Web Token, wo die Authentisierung drin steckt. Und die Autorisierung. Diese Standards gehen aber alle davon aus, dass wir online sind. Dass wir also prüfen können, dass mein Gegenüber wirklich der ist, der vorgibt zu sein. Über die Mechanismen, die wir vorhin besprochen haben, SSL, HTTPS. Da gibt es die entsprechenden Protokolle, um gegenseitig die Zertifikate zu prüfen. Ich kann da auch Sperrinformationen prüfen, ob ein Zertifikat also zurückgerufen ist. Das alles haben wir in unserem Bereich nicht. Wenn wir ein 4 bis 20 Milliampere Gerät haben, dann hat das keine Verbindung zu der Unternehmens-PKI. Wenn ich das über Bluetooth mache, vielleicht ein serielles Protokoll spreche oder Bluetooth Low Energy mache, dann habe ich da auch kein SSL, was ich benutzen kann. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, so viel wie möglich davon bei unserer POC-Implementierung wieder zu verwenden. Das heißt also, wir bauen im Wesentlichen auch auf diesem JSON Web Token auf. Nur, dass wir das eben noch ein bisschen ergänzen und den Ablauf ein bisschen geändert haben, damit es auch offline funktioniert.
Ja, vielen Dank. Wir haben ja über die NAMO-Empfehlung 201 schon am Rande geredet. Könnt ihr wesentliche Use Cases, wesentliche Anwendungsfälle beschreiben, die ihr in der NAMO-Empfehlung ermöglicht macht?
Klar, sehr gerne. Also, um es zusammenzufassen, haben wir eigentlich den kompletten Lebenszyklus von dem Feldgerät in den Use Cases abgedeckt. Also, wir haben uns angeschaut, wo fängt ein Feldgerät an, in einem Unternehmen zu, in Anführungsstrichen, leben, und also sprich über, oder wir starten bei einem Onboarding-Prozess von einem Feldgerät und einem Onboarding-Prozess von einem Nutzer, also von einem Werker im Feld, und gehen dann über verschiedene Arten des Gerätezugriffs, also Christian hat es schon erwähnt, Bluetooth Low Energy ist da einer der Punkte, auf den wir geachtet haben. Aber auch beispielsweise die Verwaltung von Zugriffen auf die Geräte haben wir als Use Case betrachtet. Und natürlich auch die Weitergabe von Berechtigungen. Also immer so der klassische Fall, nachts um 3, Samstag auf Sonntag Nacht, Irgendjemand muss eine Änderung am Feldgerät machen, hat aber keine direkte Berechtigung. Wie kann man da rankommen? Solche Sachen haben wir beschrieben und natürlich dann auch die Außerbetriebnahme von Feldgeräten ist einer der Use Cases, den wir betrachtet haben in der NAMU-Empfehlung.
Eine Sache haben wir zwar berücksichtigt, aber nicht wirklich aufgenommen, weil es das Problem dann nochmal vergrößert hätte. Es gibt ja die Bestrebungen, auch schon von Herstellerseite Geräte mit einer Identität auszustatten. Und das wäre natürlich wünschenswert, dass dieses Onboarding dann schon auf Basis dieser Initial Device ID dann passiert und nicht noch manuell geschehen muss. Aber die NE201 ist erstmal davon unabhängig und kann auch mit einem manuellen Onboarding passieren.
Dann lasst uns jetzt mal komplett die Perspektive wechseln. Wir haben viel über Technologien, Inhalte, Lebenszyklus, Normen, Standards gesprochen. Was fasziniert euch denn persönlich an der Automation und speziell diesem Thema, mit dem ihr euch jetzt so intensiv auseinandergesetzt habt? Gerade auch vor dem Hintergrund, wie motivieren wir zukünftige Mitarbeiter in entsprechenden Aktivitäten teilzunehmen?
Ich kann gerne anfangen. Also wenn es um die Faszination, Automation, Prozessindustrie geht, finde ich es einfach immer wieder erstaunlich, wenn ich Kunden besuchen kann und die doch in der Regel recht großen Anlagen betrachte, dann sind die Sensoren, die wir herstellen, die Feldgeräte, rein von der physischen Größe minimal, extrem klein. Aber auf der anderen Seite, wenn die Werte, die wir liefern mit unseren Feldgeräten, die Messwerte, alles drumherum, wenn da ein Fehler passiert, sind die Auswirkungen immens und sehr groß. Und dieses Zusammenspiel finde ich faszinierend. Und das finde ich allgemein faszinierend. Das finde ich faszinierend auch bei diesem Thema. Wir sind eine kleine Gruppe, wenn man die Gesamtanzahl an Personen sieht, die sich eigentlich mit dem Thema beschäftigen. Aber es ist ein extrem wichtiges Thema. Und wir haben jetzt die Chance, herstellerübergreifend mit verschiedensten Kunden zusammen eine gute Lösung auf die Beine zu stellen. Und diese Chance finde ich einmalig. Und das fasziniert mich, dabei zu sein. Und ich habe jedes Mal große Freude, mich mit dem Thema zu beschäftigen und so.
Ich finde immer toll, wenn man sieht, was man macht. Und wie Philipp schon gesagt hat, wenn man mal in so eine Anlage reingeht, das ist überwältigend. Auch wenn ich jetzt selber keine Chemie produziere, sondern nur einen kleinen Beitrag dafür leiste, dass andere Leute das können und dass sie das auch störungsfrei machen können, finde ich das unheimlich beeindruckend und befriedigend eigentlich, daran teilzuhaben. Und ich muss sagen, in dieser Community, ich habe ja gesagt, komme ja eigentlich aus der IT, habe ich so viele kompetente, engagierte und freundliche Leute getroffen. Selbst das Thema Security, normalerweise wird man da gleich rauskomplimentiert, denn der verbietet mir jetzt bestimmt gleich was. Aber hier erlebe ich das anders. Ich erlebe, dass vielfach positiv aufgenommen wird. Man freut sich über die Unterstützung, dass man das sicher möglich macht. Das ist toll. Also es ist wirklich, bringt Spaß, hier zu arbeiten in diesem Bereich.
Jetzt wünschte ich, dass möglichst viele Studentinnen und Studenten der Automatisierungstechnik und der Informationstechnik diesen Podcast hören und sich überlegen, ob sie nicht in die Prozessindustrie wollen. Das war ja ein überzeugendes Plädoyer. Danke. Philipp und Christian, wenn ihr bei einer guten Fee drei Wünsche frei hättet, was würdet ihr euch wünschen für den Bereich Identity und Access Management oder auch für euer Berufsfeld?
Eine Fee mit drei Wünschen, ja, wer wünscht sich sowas nicht, ne? Also ein Träumchen. Also ich glaube, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, wo wir herkommen, dann würde ich sagen, dass wir jemand finden, der uns noch bei einem Thema unterstützt, das noch so eine offene Flanke ist. Und zwar, wir brauchen eigentlich noch jemand in unserer Gruppe, der eine schöne, gute, praktikable Lösung für das Backend und das Frontend, um das Ganze irgendwie zu handeln, baut, unterstützt, da mitarbeitet oder das Ganze auch irgendwie als Software-Lösung oder On-Premise-Lösung mit anbieten kann. Das wäre ein Wunsch, den ich da mitgeben würde. Es würde uns natürlich auch extrem weiterhelfen, weil, habe es vorher schon erwähnt, wir sind Feldgerätehersteller. Christian ist auch kein Software-Lieferant, sondern arbeitet eher auf der Anwenderseite. Ja, das würde uns wirklich richtig weiterhelfen. Als zweites hatte ich vorher auch erwähnt, den Standard, auf den wir als langfristiges Ziel hinarbeiten. Wenn man sich den Weg dadurch ersparen könnte, dann wäre das natürlich auch schön. Also das wäre so der zweite Wunsch. Und der dritte Wunsch ist eher was Persönliches. Also ja, Christian hat es erwähnt, wir arbeiten hier daran, eigentlich Prozesse zu digitalisieren. Aber ich sehe noch ein ganz anderes Thema, und zwar Digitalisierung im Feld. Da denke ich natürlich auch sofort an APL, also Ethernet APL, sprich Ethernet-fähige Feldgeräte. Und wenn ich mir da was wünschen könnte, dann wäre es, dass alle Feldgerätehersteller, auch wir, das komplette Portfolio bereits in Ethernet APL-fähigen Geräten zur Verfügung hätten.
Dem Wunsch kann ich mich als Anwender eigentlich nur anschließen. Meine drei Wünsche, ich tue mich da schwer. Eigentlich möchte ich in erster Linie natürlich, dass wir hier etwas haben, was übergreifend funktioniert, nicht nur für einen Hersteller, nicht nur für eine Gerätegruppe, also nicht nur für Feldgeräte, sondern dass das vielleicht dann auch ja für Units funktioniert, morgen vielleicht auch für die Anmeldung am Leitsystem. Und warum sollte das da aufhören? Warum sollte das nicht auch am Werkstor funktionieren? Dass ich einen Auftrag mache und übermittle den elektronisch und der Techniker, der dafür ausgesucht wird, der kommt mit diesem Auftrag ans Werkstor, das Tor öffnet sich für ihn, er kommt in die Anlage, ist dort bekannt, kann sich an das Gerät oder an die Unit oder was auch immer direkt dran gehen, natürlich in Absprache mit der Betriebsmannschaft, und hat dann genau die Berechtigung, die er braucht, um seinen Job durchzuführen. Das ist eigentlich so der große Wunsch. Eigentlich möchte ich, dass Identity and Access Management nicht mehr wahrnehmbar ist, weil es so komfortabel und so selbstverständlich ist. Und ansonsten glaube ich, wir sind in einem unheimlich spannenden Bereich. Und den Wunsch erfüllt mir die Fee ganz bestimmt, dass noch viele spannende Themen kommen für Security im Bereich Automatisierungstechnik.
Ja, danke Philipp und Christian. Und wir haben die Erfahrung, dass die Feen bei unserem Podcast zuhören. Da haben wir schon positive Rückmeldungen bekommen. Haben wir noch Themen vergessen in unserem Gespräch, wo ihr sagt, die wären mir noch wichtig über das Thema hinaus oder in speziellen Ecken?
Da habe ich mir tatsächlich echt Gedanken drüber gemacht. In dem Zusammenhang ist mir nichts eingefallen, was wir noch ergänzen müssten oder was wirklich essentiell fehlt. Also ich glaube, mit den Fragen und dem, was wir jetzt an Antworten haben, können wir gut leben.
Ich glaube, so eine Kernbotschaft ist, wir haben ein Konzept, das ist implementierbar und es würde auch in der OT funktionieren. Es würde auch in einer Anlage funktionieren, ohne dass wir Gefahr laufen, Produktionsunterbrechungen zu haben, weil da irgendwie wieder was nicht funktioniert oder wir von irgendwelchen Drittsystemen abhängig sind. Ich glaube, das haben wir gut berücksichtigt. Wir haben mit dem PLC gezeigt, dass das auch realisierbar ist für Low-Power-Geräte. Klar sind immer irgendwelche Kompromisse zu schließen. Wenn ich keine Uhrzeit habe, kann ich nicht prüfen, ob mein Erlaubnisschein immer noch gültig ist. dann habe ich als Anwender die Möglichkeit, entweder ein besseres Gerät zu kaufen, was eine Uhrzeit hat, oder ich sage, zu meinem Risikoappetit passt das trotzdem, und dann funktioniert es auch. Also Fazit, es kann funktionieren in der OT, und ich bin überzeugt davon, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Ihr habt ja das Thema Ethernet APL schon angesprochen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Fachkollegen, der gesagt hat, oh, Ethernet APL heißt ja, dass das Gerät sowohl seine Prozesswerte an das Leitsystem schickt, als auch Geräteinformationen an ein Asset-Management-System oder irgendwie über eine NOAA-Diode auskoppelt. Und wenn ich das über Zertifikate absichere, dann habe ich ja zwei Gesprächspartner, die jeweils mit Zertifikat abgedeckt werden müssen. Das geht doch unter IT-Security-Gesichtspunkten gar nicht. Habt ihr das Problem schon bei euch bedacht oder ist das zu neu, weil APL noch zu neu ist?
Also ich glaube, ich habe die Frage verstanden und ich würde das einfach mit einem klaren Nein beantworten, weil ist kein Problem, kann man abdecken, indem man den Sensor beispielsweise mit Zertifikaten ausliefert. Ist eine Möglichkeit, die funktioniert. Wer sich davon überzeugen möchte, darf sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Und dann müssen diese Zertifikate eben sowohl im Automatisierungssystem als auch im Asset-Management-System bekannt sein.
Genau.
Eigentlich ist das doch genau die Idee von Zertifikaten oder einer Public-Key-Infrastructure, dass ich Zertifikate eben nicht im Vorfeld kennen muss. Ich brauche diesen Trust-Anchor, den Aussteller, dem muss ich vertrauen. Und dann kommt dann ein Zertifikat des Weges und das kann ich prüfen, weil ich weiß, es gibt einen Pfad zu einem Vertrauensanker und dann geht das. Und selbst wenn ich jetzt im OPC-OA-Fall sage, ich habe unterschiedliche Zertifikate, ich habe ein Applikationszertifikat, ich habe vielleicht ein Webserver-Zertifikat auf dem Gerät, auch dagegen spricht ja überhaupt nichts, dass eine Identität mehrere digitale Identitäten hat, also verschiedene Zertifikate. Das ist alles abbildbar und das ist auch in der IT gang und gäbe.
Man ist da vielleicht noch nicht an dem Punkt, wo man in der IT ist, dass sowas dann automatisiert passiert und dass vielleicht auch ein Zertifikatsaustausch von einem Gerät an ein Leitsystem oder dann an eine Asset Administration Shell oder über eine NOAA-Diode automatisiert ausgespielt wird. Da sind wir vielleicht noch nicht ganz angekommen, aber der Grundstein dafür ist definitiv gesetzt. Und wenn jemand, das ist meine persönliche Meinung, wenn jemand Anlagen wirklich secure betreiben will, wird langfristig an Ethernet APL keinen Weg vorbeiführen, weil wir damit die Möglichkeit haben, eben solche Technologien ins Feld zu bringen.
Vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal ganz kurz uns vor Augen führen, wie Zertifikate funktionieren. Wenn ich in Webbrowser gucke, dann, und da kommt womöglich diese Idee her, dass ich nur ein Zertifikat haben darf, dann wird die Webseite über die Adresse identifiziert. Was weiß ich? basf.com. Und ich überprüfe das Zertifikat, dass da basf.com drin steht. Wenn ich jetzt aber andere Adressierungsschemen habe, was ist ich adressiere das über die MAC-Adresse, dann brauche ich natürlich ein Zertifikat, wo als Identitätsnachweis die MAC-Adresse drin steht, weil ich das hier überprüfen muss. Ich sende mein Paket an eine MAC-Adresse und jetzt muss dann von dem Gegenüber zurückkommen, ja, das bin ich. Wenn ich über OPC-OA rede, dann habe ich ein anderes Konzept. Dann rede ich von Applikations-IDs. Das geht nicht über einen DNS-Namen oder eine IP-Adresse, sondern eben über eine Application-ID. Und dann brauche ich natürlich in meinem Zertifikat diese Application-ID. Wenn ich mit dem Asset-Management rede, dann ist da meine Initial-Device-ID oder meine Geräte-ID, meine Seriennummer vielleicht das Relevante. Dann muss das natürlich im Zertifikat drinstehen. Und dann brauche ich natürlich unterschiedliche Zertifikate.
Ja, vielen Dank.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Und dann kommt natürlich die Frage, welche drei Schlüsselbotschaften ihr unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben wollt.
Identity and Access Management in der OT ist möglich, auch für nicht vernetzte Geräte.
Security ist kein Spielverderber, sondern ein Türöffner. Die dritte Botschaft wäre noch, dass wir froh sind, dass das Thema gemeinsam bearbeitet wird von ZVI und Namur-Seite zusammen.
Vielen Dank, Christian und Philipp.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.